Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Schwerste Verbrechen im Internet, etwa die Verbreitung von Kinderpornografie, bleiben oft ungeahndet. Ein Grund dafür, die IP-Adresse, also eine Nummer, mit der sich ein Nutzer eindeutig zuordnen lässt, wird von Internetanbietern relativ schnell gelöscht. Diese Praxis will die Bundesregierung nun ändern. Bundesjustizministerin Hubig plant ein Gesetz, das Telekommunikationsunternehmen verpflichtet, die digitalen Spuren im Netz 3 Monate lang zu speichern.
Ob Handy, Laptop oder Tablet. Jedes Mal, wenn sich ein Gerät mit dem Internet verbindet, wird dem genutzten Anschluss eine IP-Adresse zugewiesen. Eine Reihe von Zahlen und Buchstaben, die sich immer wieder ändert. Die Justizministerin legt nun einen Vorschlag vor, nachdem Internetanbieter diese Daten 3 Monate lang speichern sollen, damit Ermittler bei Bedarf darauf zugreifen können.
Unser Ziel ist es, Kriminalität im Internet, also zum Beispiel Kinderpornografie, Online-Betrug oder vor allen Dingen auch Hass und Hetze im Internet, wirksamer zu bekämpfen. Wir sehen, dass viele Täter einfach nicht gefasst werden können und anonym bleiben.
IP-Adressen sind oft der einzige Schlüssel im Netz, um Täter auf die Spur zu kommen. Der einzige Hinweis, um Täter dingfest zu machen. Und das ist uns in der Vergangenheit zu oft auch nicht gelungen.
Die Speicherung von Kommunikationsinhalten wäre nach dem Entwurf unzulässig. Das Erstellen von Persönlichkeits- und Bewegungsprofilen nicht möglich, so das Justizministerium. Aus Sicht der Grünen beginnt mit der IP-Adressenspeicherung eine anlasslose Massenüberwachung. Sie setzen, wie zu Ampelzeiten auch die FDP, auf das sogenannte Quick Freeze.
Das ist eben ein bürgerrechtsfreundlicher Ansatz, der eben nicht grundlos die Daten aller Bürgerinnen und Bürger speichert, sondern zielgerichtet wirkt. Bei Verdacht einer schweren Straftat kann dann das Gericht anordnen, dass Daten beim Provider eingefroren werden. Und diese Maßnahme greift dann eben zielgerichtet auf den Einzelfall.
Ähnlich die grundsätzliche Kritik der AfD.
Nun das Kind mit Bade auszukippen und einfach jeden Bürger, der im Internet surft, unter Generalverdacht zu stellen und 3 Monate seines Surfverhaltens zu speichern, das ist unserer Meinung nach eben ein Schritt zu weit.
Bei der Polizei wünscht man sich dagegen eine längere Speicherung als 3 Monate. Seit Jahren wird über eine Vorratsdatenspeicherung gestritten. Immer wieder haben Gerichte Regelungen gekippt. Union und SPD liegen mit ihren Auffassungen nah beieinander. Trotzdem haben sie fast 8 Monate gebraucht für eine Einigung. Und das Gesetzgebungsverfahren steht erst am Anfang.
Auch wenige Tage vor Weihnachten läuft die Ukraine-Diplomatie auf Hochtouren. In Miami im Bundesstaat Florida beraten die USA derzeit mit Russland über eine mögliche Friedenslösung. Dabei dringt nur wenig an die Öffentlichkeit. Allerdings sagte der russische Unterhändler zuletzt, das Treffen verlaufe konstruktiv. Jan Koch beobachtet das Treffen in Miami aus unserem Studio in New York. Was tut sich denn gerade konkret?
Ja, das ist relativ schwer zu sagen. Die Gespräche dauern noch an, allerdings dringt relativ wenig durch. Was wir hören ist, dass die Gesprächspartner aller Delegationen sagen, dass die Gespräche positiv verlaufen sind bisher. Konstruktiv seien sie gewesen. Das sagt einerseits der russische Delegationsvertreter. Das schreibt auch der ukrainische Delegationsvertreter in Social Media. Allerdings konkrete Ergebnisse gibt es bisher noch nicht. Was allerdings nicht heißt, dass es vielleicht schon Ergebnisse gibt. Sie sind vielleicht noch nicht an die Öffentlichkeit gekommen. Was wir allerdings wissen ist, ein direktes Gespräch zwischen Russland und der Ukraine, das gab es bisher nicht bei diesem Treffen in Miami. Das hatten sich die USA ja ein wenig gewünscht. Stattdessen gab es andere Konstellationen und auch europäische Vertreter sind ja vor Ort bzw. waren es.
Sie haben es gerade gesagt, Russland und die Ukraine verhandeln nicht direkt, sondern weiter über die USA als Vermittler. Wie hoch können die Erwartungen an das Treffen unter diesen Vorzeichen überhaupt sein?
Also einen großen Meilenstein erwarte ich bei diesem Treffen in Miami nicht. Und es war auch ein wenig klar, wenn man darauf schaut, was vorher schon gesagt wurde. Die Ukraine hat ja nochmal ganz klar gemacht, es gibt keine Gebietsabtretungen. Selenskyj hat auch nochmal bei X gepostet, ohne Sicherheitsgarantien gibt es auch keine Fortschritte. Er fordert auch von den USA, mehr Druck auf Russland zu machen. Russland hingegen hat ja auch nochmal klar gemacht, dass sie die umkämpften Gebiete auch einnehmen möchte. Fazit also aus Miami bisher könnte sein, es gibt Gespräche, alle treffen sich miteinander, die Diplomatie lebt, aber konkrete Ergebnisse bleiben erstmal aus.
Vielen Dank, Jan Koch aus New York. Trotz aller diplomatischer Bemühungen, die russischen Angriffe auf die Ukraine dauern an. Das erlebten auch die Menschen in Ternopil. Die Stadt liegt zwar weit im Westen des Landes, hunderte Kilometer von der Front entfernt. Dennoch attackierte Russland Ternopil am 19. November massiv mit Raketen und Drohnen. Die Botschaft des Kreml: Es gibt keine sicheren Orte in der Ukraine. Und so trauern die Bewohner der Stadt an diesem vierten Weihnachten im Krieg um ihre Toten.
Ternopil im Westen der Ukraine. Mehr als 200.000 Menschen leben hier. Die Front liegt hunderte Kilometer entfernt. Doch am 19. November greift Russland Ternopil massiv an. Raketen und Drohnen schlagen in Wohnhäuser ein. Mindestens 38 Menschen werden getötet. Unter ihnen die Familie von Kamal. Er muss seine Frau und die beiden gemeinsamen Kinder beerdigen. Eine Sekunde verändert dein ganzes Leben. Du schaust sie an und eine Sekunde später sind sie nicht mehr da. Das ist hart, wenn die drei wichtigsten Menschen in deinem Leben auf einmal verschwinden. Jeden Tag steht Kamal gemeinsam mit seinen Schwiegereltern am Grab seiner Liebsten. Unzählige Blumen zeigen die große Trauer und Anteilnahme der Menschen. Es gibt sehr viel Mitgefühl. Ich bin allen dankbar, die mir dabei helfen, meinen Verlust zu verarbeiten. Aber kein Mitgefühl der Welt bringt meine geliebten Enkel zurück, meine Tochter. Für viele Familien in der Ukraine steht dieses Weihnachten im Zeichen der Trauer. Deshalb hat die Stadt Ternopil keinen Weihnachtsbaum aufgestellt. Trotz des großen Leids ist der Bürgermeister stolz auf die Hilfsbereitschaft seiner Bürger. Diese Tragödie zeigt den Charakter von Ternopil. Wenn Menschen zusammenstehen und sich selbst vergessen, um anderen zu helfen, das passt zum Geist der Weihnachtszeit. Russlands Krieg hat die Menschen in Ternopil und anderen Teilen der Ukraine gelehrt, jede Sekunde mit ihren Liebsten bewusst zu erleben.
Ein solcher Leuchter ist das Herzstück des jüdischen Chanukka-Festes. Die Kerzen symbolisieren Hoffnung, Glauben und das Licht, das auch in schwierigen Zeiten leuchtet. Nach dem antisemitischen Anschlag in Sydney ist diese Botschaft für viele Jüdinnen und Juden besonders wichtig. Heute wurde die letzte Kerze angezündet. Die jüdische Gemeinde in Hamburg hatte dafür zu einem gemeinsamen Fest eingeladen.
Ins Dunkel Licht bringen. Rebecca Vaniva ist Mitglied der jüdischen Gemeinde in Hamburg. Die Studentin entzündet heute am letzten Tag des achttägigen jüdischen Lichterfestes Chanukka alle Kerzen. Ihre Gedanken sind gerade heute bei den Opfern des antisemitischen Anschlags vor einer Woche in Sydney.
Einerseits mit gemischten Gefühlen, weil wir natürlich noch sehr in der Trauer drin stecken. Andererseits finde ich, dass gerade jetzt auch die Zeit ist, Sichtbarkeit zu zeigen und sich nicht von solchen schrecklichen Ereignissen einschüchtern zu lassen.
Sich nicht einschüchtern lassen. Die jüdische Gemeinde in Hamburg feiert das Lichterfest Chanukka seit Jahren öffentlich. Am Jungfernstieg, mitten in der Stadt, wird ein großer Leuchter entzündet.
Im vergangenen 8 Tage war ich hier oft und habe viele Menschen getroffen, die immer was Gutes gesagt, was Positives. Und das ist sehr, sehr wichtig und das auch stärkt uns ganz viel. Aber es gibt die sogenannte schweigende Mehrheit. Und die dürfen nicht mehr schweigen.
Mehr Polizei als im vergangenen Jahr schützt das öffentliche Lichterfest. Es erinnert an die Wiedereinweihung des zweiten jüdischen Tempels in Jerusalem im Jahr 164 vor unserer Zeitrechnung.
Es ist jedes Mal so ein Ort, wo ich Kraft tanken kann. Und natürlich auch irgendwo ein Hoffnungsschimmer, wenn ich sehe, dass viele Menschen herkommen und sich mit uns gemeinsam versammeln. Und das lassen wir uns nicht wegnehmen.
Lichter gegen die Dunkelheit und ein Zeichen gegen Antisemitismus.
Die Feiertage und der Jahreswechsel, viele freuen sich über Zeit mit der Familie und mit Freunden. Andere spüren gerade jetzt, dass sie auf sich allein gestellt sind. Einsamkeit ist ein Problem, das immer mehr Menschen betrifft, junge wie ältere. Doch es gibt Angebote, um mit anderen Menschen generationenübergreifend ins Gespräch zu kommen. Zum Beispiel eine Selbsthilfegruppe in Dresden, die inzwischen 120 Mitglieder zählt.
Gibt es irgendwo noch jemanden, der Weihnachten noch untergebracht werden möchte, damit er Heiligabend und im ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag nicht alleine ist?
Sie alle haben unterschiedliche Geschichten zu erzählen. Die Mitglieder der Selbsthilfegruppe Alleinlebende in Dresden. Was sie vereint, ist die Einsamkeit und der Wille, sich davon zu befreien.
Es ist ja unglaublich, was in den 2 Jahren oder das in den 2 Jahren aus einsamen Menschen ein Wir geworden ist.
3 Generationen treffen hier aufeinander. Anna John war erst skeptisch, ob das funktionieren kann. Heute sieht die 38-Jährige das anders.
Das Schöne ist, dass die sich selbstverständlich hereindenken können, wie es ist, alleine zu leben. Wie schalte ich abends ab, wenn ich keinen habe, der mich auf andere Gedanken bringt? Wie gehe ich mit Emotionen um, wenn ich gerade keinen Gesprächspartner finde?
Auch Abdallah Barhoum fühlt sich einsam. Der Mediziner ist Anfang 2024 aus Syrien geflohen. Um hier als Arzt arbeiten zu können, musste er eine Fachsprachenprüfung ablegen. Beim ersten Versuch scheiterte er.
Ich habe die Prüfung alleine abgedeckt, allein gescheitert. Niemand war da, um mich zu unterstützen.
Unterstützung und gemeinsame Aktivitäten, die bekommt er nun in der Gruppe. Ebenso Silvia Scholze. Vor 4 Jahren ist ihr Mann an den Folgen einer Corona-Erkrankung gestorben.
Ich bin wirklich in ein großes Loch gefallen, aber man hat sich dann doch raufgearbeitet. Und in den letzten 4 Jahren habe ich so viel erlebt und auch neue Bekanntschaften und auch die Gruppe gefunden, was ich mir vorneweg nie gedacht habe.
Ein gutes Mittel gegen Einsamkeit ist zum Beispiel der gemeinsame Eierpunsch auf einem der Weihnachtsmärkte in Dresden. Hier besprechen sie auch ihren nächsten Ausflug zum Jahreswechsel an die Ostseeküste.
Zum Sport. Der FC Bayern München hat sich zum 28. Mal die Herbstmeisterschaft in der Fußball-Bundesliga gesichert. Die Münchner gewannen mit 4:0 in Heidenheim. Zuvor hatten sich Mainz und St. Pauli 0:0 getrennt.
Gerechte Punkteteilung in einer niveauarmen Partie. Von Beginn an gab es im Abstiegsduell zwischen Mainz in Rot und St. Pauli wenig offensive Höhepunkte. Paul Nebel, einen Schritt zu spät. Von den Gästen aus der Hansestadt ging über weite Strecken wenig Torgefahr aus. Kapitän Irvines Schuss kurz vor der Pause zu schwach. Die 05er in dieser Saison noch ohne Heimsieg waren in der zweiten Hälfte zumindest die aktivere Mannschaft. Ließen aber gute Gelegenheiten wie hier 05-Kapitän Wiedmer aus. Auch die Schlussoffensive der Rheinhessen brachte nichts ein. Der eingewechselte Amindo Sieb scheiterte an Paulis Schlussmann Vasil. Die Hamburger halten durch das 0:0 den Konkurrenten aus Mainz im Abstiegskampf weiter auf Abstand. Der FSV wartet als Tabellenletzter seit nunmehr 11 Ligaspielen auf einen Sieg.
Die Tabelle nach Abschluss des 15. Spieltags. Die Bayern gehen als Tabellenführer in die Winterpause mit 9 Punkten Vorsprung auf Dortmund, dahinter Leverkusen auf Platz 3. Köln rutscht ab auf Platz 11 und Hamburg verbessert sich auf Rang 13. In der Abstiegszone unverändert St. Pauli, Heidenheim und Schlusslicht Mainz. Normalerweise heißt es ja, dass der Weihnachtsmann auf einem Schlitten unterwegs ist, gezogen von Rentieren. In Venedig sieht das anders aus. Dort kommen die Weihnachtsmänner jedes Jahr auf dem Wasser. Bei der Regatta dei Babi Natale, der Weihnachtsmann-Regatta, ruderten heute hunderte Venezianerinnen und Venezianer in Booten über den Canal Grande. Organisiert wird das Spektakel von Venedigs ältester Universität und den venezianischen Ruderverbänden. Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 22. Dezember.
Das Skandinavienhoch lenkt kalte Luft aus Osten heran und so geht's mit der Temperatur weiter nach unten. Die Nacht beginnt regional klar, am Oberrhein und in Teilen Bayerns auch mit Nebel, im Norden und Osten Wolken verhangen, auch am Tag, dazu ein lebhafter Ostwind. Sonst teils Sonne, teils zäher Nebel, auch die tiefhängenden Wolken aus dem Osten breiten sich weiter aus. Den meisten Sonnenschein gibt's wieder in den Hochlagen. Auch heute Nacht im Südosten wieder frostig kalt, sonst 1 bis 6 Grad. Morgen an der Donau im Dauergrau leichter Frost, an den Alpen bei Sonne bis 11 Grad. Dienstag oft grau, im Nordosten sowie im südlichen Bergland auch Sonnenschein, dazu ein böiger, kalter Ostwind. Heiligabend kann im Süden bei leichtem Frost auch etwas Schnee rieseln. An Weihnachten erwartet uns dann zwar kaltes, aber oft sonniges Wetter.
Um 23.15 Uhr geht es in den Tagesthemen mit Ingo Zamperoni um die US-amerikanische Rechte und die Frage, ob sie noch geeint hinter US-Präsident Trump steht. Und wir berichten über das Fußballspiel Bayern München gegen Heidenheim. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.